Herzlich willkommen, liebe Radio Gloria-Zuhörerschaft, zur heutigen Sendung, in der es um ein Zeugnis einer ehemaligen Pflegefachperson, die später als Psychiatrieseelsorgerin tätig wurde, geht. Und ich darf Sie in diesem Beitrag begleiten. Am Mikrofon ist die Andrea Marti. Seit der Ursprungszeit fühlten sich Menschen wie Sie und ich vom heiligen Franziskus und der heiligen Clara in dieser Spiritualität immer wieder zutiefst angesprochen und beheimatet. Diese zwei Heiligen vom 13. Jahrhundert wollten die christlichen Ideale konkret im Alltag leben lernen. Mit Blick auf die Heiligen. Das Proprium dieses Laienordens ist es, dass er sich von der Basis her in lokalen Gruppen organisiert und dennoch weltweit mit der katholischen Kirche verbunden ist. Ich freue mich auf das Gespräch heute mit Sabine Skracken und ich heiße Sie ganz herzlich willkommen bei Radio Gloria.
Guten Tag, Radio Gloria und alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich auch, mit Ihnen hier zu sein.
Ja, Frau Skracken, gingen Sie als Kind gerne in die Kirche?
Ich gehöre zu denen, die das aus vollem Herzen mit Ja beantworten kann. Das hat auch einen bestimmten Hintergrund. Ich bin ja in Berlin-Kreuzberg aufgewachsen, also geboren und aufgewachsen. Wie sich die meisten vorstellen können, ist das jetzt auch nicht gerade das allerschönste Quartier in Berlin. Es hat sich immer mehr zu einem Multikulti-Bezirk entwickelt, auch mit vielen sozialen Problemen. Und ich erinnere mich zum Beispiel an Schulgebäude, die jetzt innerlich sehr spartanisch ausgerichtet waren, also Neonröhren. Also jedes Gefängnis ist heutzutage besser eingerichtet. Und dann in die Johannesbasilika am Südstern zu gehen, unsere Pfarrei, das war für mich eine Offenbarung. Dieser Bau, und zwar nur 150-jährig, aber immerhin mit einer großen Halle, großen Kirchenfenstern, Rosetten, bunten Glasfenstern der Heiligen der neueren Zeit, das hat mich so berührt und das Licht, die Ästhetik, diese Schönheit hat mich sehr angezogen von Anfang an. Und ich bin sehr, sehr gerne dort zum Gottesdienst mitgegangen. Das war mir ein bleibender Eindruck. Also diese Schönheit hat mich von Anfang an angezogen.
Nun würde ich Ihnen einfach gerne für Ihre eigene Biografie das Wort übergeben und wir freuen uns alle auf den Einblick in Ihr Leben.
Ja, gerne erzähle ich davon, wie bei vielen anderen Menschen auch. Es ist bei mir vor allen Dingen ein Elternteil katholisch gewesen, meine Mutter, und sie stammt aus dem Unterallgäu. Sie ist als junge Frau nach Berlin gegangen für eine Ausbildung. Heute sagt man dem Physiotherapeutin, also Krankenschwester und Physiotherapeutin. Das war damals eine Zusatzausbildung. Darum ging sie alleine aus dem Allgäu nach Berlin. Das war ein sehr gewagter und mutiger Schritt. Und von daher, als sie dann meinen Vater kennenlernte, der stammte aus Berlin selber, hatte keine besondere christliche Verwurzelung, hat sie den Glauben eigentlich in die Familie gebracht und auch durchgetragen. Und davon hat jetzt die Familie und auch mein Bruder und ich sehr profitiert und sind so katholisch sozialisiert worden mit separaten pfarreilichen Religionsunterricht, Erstkommunion und dann auch Firmengruppe. Das war dann nicht mehr an der Schule, das war immer über die Pfarrei dort organisiert und ich bin in einer Art katholischen Diaspora-Situation aufgewachsen. Berlin ist riesengroß, schon vor dem Mauerfall war das eine Millionenstadt, West-Berlin, und das war katholische Diaspora, also die Pfarreiarbeit, die Kiezarbeit, die ist in der Bevölkerung schon immer gut angekommen, weil sehr viel sozial schwache Situationen hat, viele Menschen auch arm sind und die Pfarreien haben dort gute, glaubwürdige Arbeit gemacht, das bis hin zu Suppenküchen und Anlässe, wo Menschen einfach unkompliziert, niederschwellig dazukommen konnten. Dort wurde sehr viel glaubwürdige Arbeit geleistet man war stolz drauf, dabei zu sein. Also zu dieser Diaspora-Gemeinde, die sich sehr virulent in diesen Stadtteilen auch bewegte. Man traf sich in der Hedwigskathedrale, dann auch nach der Wende. Das war ein Stolz zu sagen, wir engagieren uns da, und in der Bevölkerung ist das sehr gut angekommen, dass man sagte, die katholischen Christen und auch die anderen, die Methodisten und die Evangelischen, die machen glaubwürdige Arbeit in den Bezirken. Das hat den Menschen, auch wenn sie von der Natur her jetzt nicht so kirchlich oder christlich sind, sehr großen Respekt abverlangt. Also ich habe es nicht erlebt, dass man über den Glauben gespottet hat oder dass man da als katholischer Christ am Pranger gestanden ist. Das war überhaupt nicht so, sondern wir waren junge Menschen, die sich engagiert haben in ihren Kiezvereinen und dort offene Türen hatten für auch randständige Leute. Ich glaube, das ist sehr prägend für mich gewesen, dieser positive Zugang, dass man ein Salzkorn im Ganzen ist oder dass man etwas beiträgt für den gesamten Sauerteig, um mit diesem Bild aus der Bibel zu sprechen. Und mit dieser Haltung bin ich dann auch durchs Leben gegangen und 1992 dann in die Schweiz gekommen. Und da war es dann für mich schon eine Art Kulturschock, weil ich mit dieser Freude auch im Glauben immer schon unterwegs war, dass man hier in der Schweiz, also ich war damals dann in Chur viele Jahre, dass man da über den Glauben gar nicht ins Gespräch kommen konnte, dass das eher Privatsache war, dass das zurückgezogen war. Dass es auch vor allen Dingen auch nicht so positiv, dass man das nicht so äußern konnte, wurde man komisch angeschaut. Das war für mich und ist für mich bis heute ein bisschen seltsam, will ich es mal so sagen. Genau, und dann habe ich also in Berlin die Ausbildung zur, damals durfte man noch diplomierte Krankenschwester sagen, an St. Josef Krankenhaus in Tempelhof, war ein sehr renommiert angesehenes Spital auch, Stadtspital, von Ordensschwestern geführt, Elisabethschwestern. Und ich bin nach Chur gekommen, dort ins Kreuzspital. Da waren die Ingenwohler Schwestern. Also für mich zog sich so diese schöne Seite von der katholischen Verbundenheit, auch länderübergreifend, das zog sich für mich von Anfang an bis heute zu einem roten Faden hin. War mir früher aber gar nicht so bewusst. Ich nahm das so als selbstverständlich an und habe erst mit den Jahren gemerkt, was das dann eigentlich heißt, was das für ein Privileg ist, dass man überall andocken kann, dass man dazugehört, dass es da wirklich überall auf der Welt auch Gemeinschaften gibt und dass es ein eigenes Universum ist, wo man immer weiterkommt. Also diese weltweite Verbundenheit auch, die war mir immer schon sehr wichtig und ist mir bis heute ein großes Anliegen auch, das so wahrzunehmen, dass wir nicht nur Einzelkämpfer sind und irgendwie immer nur regional gucken und dann ist das irgendwie manchmal eine trübe Sache und man verliert die Freude am Glauben. Das darf einfach nicht passieren. Ich habe dann erst mit 30 Theologie studiert. Ich war lange Jahre auf der Suche, was ist meine Berufung? Und war dann schon damals mit den Franziskanern, also seit über 25 Jahren, auch mit Bruder Paul Zahner und den Franziskanern in der Schweiz verbunden und hatte lange Jahre überlegt, ob ich nicht in einen Orden eintreten sollte. Das hat mich auch sehr angezogen. Aber da mir diese Dinge immer schon sehr klar waren innerlich, hat Gott einfach, glaube ich, einen anderen Plan gehabt, mich wirklich vermehrt auch in die Gesellschaft, in die Welt zu führen, wenn einem die geistlichen Dinge schon klar sind. Das war mir seit Jugend geschenkt. Dann hat Gott mich an die Hand genommen und mich immer tiefer und immer mehr hineingeführt und wieder zurückgeführt in die konkreten Alltagssituationen, in die Fragen des Menschen selber, Krankheit und Leiden, wie das zusammenhängt. Und nach langem Hin und Her habe ich dann mit 30 eben mich entschieden, dieses Theologiestudium zu machen. 5 Jahre, danach noch ein Jahr Pastoraltheologie und in der Zeit habe ich dann meinen Mann kennengelernt, der ist der Diakon Felix Kraken aus Erstfeld und bin dann nach dem Studium, wir haben dann geheiratet, bin ich dann in die Psychiatrie-Seelsorge eingestiegen ab 2004. Und so hat sich dann weiterentwickelt mit der Seelsorge. Also ich war immer im Spital tätig, immer in den verschiedenen Abteilungen. Ich habe alle Abteilungen mal durchgemacht und die 15 letzten Jahre dann auf der Seite von der Psychiatrie-Patienten und Patientinnen. Und erst jetzt zum Schluss habe ich noch eine leitende Funktion in der Spital- und Klinikseelsorge im Kanton Zürich übernommen. Nach der Hochzeit und noch vor dem Studienabschluss haben wir dann die erste Tochter bekommen, die Rahel Maria. Kurz darauf ab dann einen Sohn, den Leo Franziskus. Wir haben uns eben verschiedene Sachen dabei gedacht. Die erste Tochter, Altes und Neues Testament verbinden, Rahel und Maria. Zweites Kind, der Leo. Dann bereits den Bruder Leo vom heiligen Franziskus seinen Weg gefährt, nicht Papst Leo, sondern Bruder Leo, weil wir haben gedacht, so einen großen Heiligen im Namen zu tragen, das kann auch eine Last werden, dann lieber den kleinen Weggefährten vom Franziskus, den treuen Mitbruder Leo, dem der heilige Franziskus ja auch einen Segen gewidmet hat, einen handgeschriebenen, den man heute noch sehen kann. Und dann die dritte Tochter, dann Frieda Elisa. Da haben wir dann eher versucht, die Kunst auch mit einzubeziehen. Die Frida Kahlo, die mexikanische Malerin, und mit Elisa, die Elisabeth, das ist meine verstorbene Patentante, wo wir dann versucht haben. Diese Namensgebung zeigt alleine schon den Weg ja immer mehr hinein, auch in den konkreten Alltag, ins Heute und Jetzt. So für mich persönlich. Genau.
Herzlichen Dank für das schöne Zeugnis für das Kraken. Ich würde nun gerne einige Takte Musik einspielen. Hätten Sie einen Wunsch?
Ja, ich habe ein Lieblingslied jetzt schon längere Zeit. Das ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, aber es ist von dem amerikanischen Country-Sänger Johnny Cash, eine Country-Legende. Er ist 2003 gestorben und er hat noch im 2002 diesen Song aufgenommen, Hurt, auf Deutsch verletzt. Und er zieht da Bilanz, Lebensbilanz. Und er ist ja der erfolgreichste Country-Sänger Amerikas. Er hat über 50 Millionen Platten verkauft. Er ist ein Weltstar. Und er zieht Bilanz in diesem Lied von seinem Leben und auch in diesem sehr schönen Video über das Lied zeigt er, wie all sein Ruhm und Erfolg ihm nichts wert mehr sind. Also er sitzt an einer gedeckten Tafel mit Hummer und Kaviar. Und er sitzt wie davor und es bedeutet ihm nichts mehr. Er vergießt Wein darüber und man merkt richtig, es hat alles keine Bedeutung im Hinblick auf den nahen Tod. Es ist ein Jahr vor seinem Tod entstanden. Und in dem Video sieht man auch, wie er ein Museum, das ihm gewidmet ist, da zerhackt und alle Bilder abnimmt und dass all dieser weltliche Ruhm ihm nichts bedeuten mehr. Er schreibt also in dem Song von den Verletzungen des Lebens, die er nicht mehr rückgängig machen kann. Aber es ist auch ein Bekenntnis an Jesus Christus. Er war gläubiger Baptist, dass er das mit Christus zusammen, dass die Rettung und das Heil noch kommt und dass er die Dinge, die er nicht gut gemacht hat, auch bereut. Und wenn er nochmal neu anfangen könnte, Millionen Meilen weg von hier, er würde sich selbst vor dem Weg, den er gegangen ist, bewahren wollen und er würde einen neuen Weg finden wollen. Und das Lied ist wunderschön, es ist die Bilanz eines älteren oder alten Mannes und im Jahr drauf ist dann seine Frau gestorben und er selbst im September 2003 mit 71. Es geht wirklich unter die Haut.
I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar. kill it all away. But I remember everything. What have I become? My sweetest friend. Everyone I know goes away in the end. And you could have it all. My empire of dirt. Of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else. I am still right here. What have I become? My sweetest friend. Everyone I know goes away.
Wir sind zurück in der Sendung mit Sabine Zgracken. Sie ist Pflegefachperson und später wurde sie Psychiatrie-Seelsorgerin. Sie hat das Gelübde zum dritten franziskanischen Orden abgelegt und hat uns vor der Musikpause einen schönen Einblick in ihr Leben ermöglicht. Und so freue ich mich nun auf die weiteren Ausführungen von Sabine Zgracken und am Mikrofon ist die Andrea Marti. Sie haben diverse Male die Spiritualität vom heiligen Franziskus angesprochen. Finden Sie auch dort Ihre Kraftquelle für Ihr Leben?
Das ist, wie gesagt, sehr interessant, wie sich jetzt, ich bin 51, alles wie ein roter Faden zusammenfügt oder zu zeigen scheint. Ich ging dann, wie gesagt, 1992 in die Schweiz als Pflegefachfrau und schon gleich kurz nach meiner Ankunft ist mir ein Flyer in die Hände gefallen, in der Kathedrale in Chur sogar. Das war ein einziger Flyer, wo zu einer Assisi-Reise eingeladen wurde, von der sich damals gerade neu formatierten jungen franziskanischen Gemeinschaft. Und ich bin dann einfach so völlig in Unkenntnis da mitgereist mit den Franziskanern und jungen Menschen und habe dieses Assisi kennengelernt. Wenn man mit einem Franziskaner reist, kommt man ja auch mit dem Schlüssel in noch sehr, Räume, wo die Öffentlichkeit oder als Tourist man sonst nicht hinkommt. Und ich war so tief berührt von diesem konkreten Lebenszeugnis des heiligen Franziskus, aber auch von der heiligen Clara, da ist mir eine neue Welt aufgestoßen worden. Wenn man durch diese Gassen geht, wenn man in San Damiano steht, wenn man in Porzioncula ist, zu erfahren, das waren konkrete Menschen, die haben ihr Leben wirklich geändert, umgeschmissen, Die haben die Clara, den Adelsstamm, da war sie die absolut privilegierte Person, hat sie alles hinter sich gelassen, um arm leben zu wollen in der Nachfolge Jesu und auch der heilige Franziskus eben als ihr Vorbild. Also es war diese Liebe zur Armut und zum armen Christus, das habe ich als junger Mensch natürlich vom Kopf her überhaupt nicht verstehen können. Ich dachte, was ist das denn? Wer will das hören? Das versteht man überhaupt nicht. Und aus dieser Reise zum Beispiel wurden dann nachher, insgesamt war ich 7-mal inzwischen in Assisi, 5-mal mit der jungen franziskanischen Gemeinschaft. Und immer tiefer kommt man hinein, das hört dann gar nicht auf. Also wenn man dann die Schriften auch von Franziskus und der heiligen Clara liest über ihre Biografie, wenn man an den Orten war, ich war in San Damiano, wo die heilige Clara 28 Jahre lang krank auf dem Steinboden mit einem Strohmetteli gelegen ist und glückselig war, trotz ihrer offenbar schweren Erkrankung mit den anderen Schwestern dort auf engstem Raum im Blick auf Christus und eine solche Strahlkraft hatte. Und irgendwann habe ich mir dann gesagt, das kann doch nicht sein. Ich habe jetzt schon von so vielen Zeugnissen gehört, von so vielen Heiligen. Das kann ja nicht gelogen sein. Das sind wirkliche, echte Biografien. Da ist was passiert, was man mit Worten nicht so einfach beschreiben kann. Und so bin ich dort in diese Art auch der Spiritualität hineingewachsen. Und ich glaube, dass uns in Christus durch die franziskanische Ordensgemeinschaft auch der arme Christus vor Augen geführt wird. Das ist so ein Reichtum, wie ihn eben unsere Gesellschaft zum Beispiel gar nicht kennt. Und wir haben ja heute die Tendenz, es gibt ja fast keine Geheimnisse mehr. Es ist ja alles, wird sofort gezeigt und lächerlich gemacht oder ausgenutzt und missbraucht auch. Und da haben wir etwas, das gibt das Geheimnis nicht so schnell preis. Also es ist sehr faszinierend. Was heißt denn das eigentlich, armer Christus? Warum ist denn der arm? Gott ist doch reich und die Fülle und was soll denn das jetzt? Warum wollten die denn so arm leben und ihm diesen Christus in der Armut auch nachfolgen? Historisch wissen wir, so arm war der ja selber gar nicht. Der war ja immerhin ein Zimmermannssohn. Der hatte einen Beruf. Und was soll das bedeuten? Und dieses Faszinosum ist es, was mich immer wieder anzieht, weil wir heute, wir leben in einer materiellen Überfülle, in einem Overload an Informationen. Es gibt kaum noch etwas, was uns wirklich zieht. Es ist wirklich, gibt nichts Neues unter dem Himmel, sag's mal so. Und da hinein dann das Zeugnis von der heiligen Clara, dem heiligen Franziskus und all den Nachfolgenden, Tausende und Abertausende Menschen, die dieser Spur folgen wollten, weil sie zum Leben und zur Fülle führt. Und so ist es auch bei mir. Ich möchte mich inspirieren lassen von dieser Art Wahrheit und das befruchtet ebenso sehr das Leben.
Ja, Sie bewegen sich in einem nicht einfachen Umfeld. Sie sind sehr gefordert im Umgang mit kranken Menschen, mit sterbenden Menschen. Ich glaube, Sie machen auch Sterbebegleitung. Finden Sie in dieser franziskanischen Spiritualität Ihren Halt, Ihr Vertrauen, Ihren Mut, Ihre Stärke für die tägliche Arbeit?
Also ich glaube, jeder, der sich um Kranke und auch Sterbende kümmert, der seine Angehörigen vielleicht auch begleitet hat oder begleiten wird hoffentlich, der stellt dann eben fest, dass gar nicht mal das Leiden dann schlussendlich überwiegt. Also zunächst sieht zwar vieles schlimm aus und kann einem Angst machen, gerade auch die psychischen Erkrankungen. Und darum, mir haben oft Menschen gesagt, oh, Psychiatrie-Seelsorgerin, das muss was ganz Schlimmes sein. Oder damals dann auch Krankenschwester, ich war ja 10 Jahre auf einer Intensivüberwachungsstation tätig. da, ich kann kein Blut sehen, das muss ganz was Schlimmes sein. Aber das stimmt eben nicht. Das ist nichts ganz Schlimmes, das ist etwas ganz Menschliches. Und jeder, der sich auch darum bemüht, bei den Menschen zu sein, und da möchte ich wirklich auch schon an dieser Stelle aufrufen, dass man die Kranken und Sterbenden nicht alleine lässt, der erfährt dann eben, dass hinter all dem, was vielleicht erschreckend wirkt, so viel Wertvolles liegt. Da liegt eben eine ganze Biografie dahinter. Da sind Geschichten, da gibt es Gründe auch, warum man vielleicht in die ein oder andere Situation geraten ist. Und wenn man dann mit den Menschen ins Gespräch kommt, wenn man sie begleiten darf, was eine sehr große Ehre ist, was auch die Spital- und Klinikseelsorge heute leistet, dann offenbart sich ein unheimlicher Reichtum und man geht eben auch aus den Begegnungen heraus beschenkt weiter. Also ich würde sagen, ich habe nicht den Menschen wahnsinnig viel gebracht, außer eben die Zeit und dass ich in dem Moment jetzt ganz und gar für sie da war. Das sind manchmal vielleicht nur wenige Minuten, kann aber auch eine Stunde oder zwei sein. Man kann auch mal eine Nachtwache, eine Sitzwache mit einem Sterbenden verbringen. Aber was man geschenkt bekommt, ist ja so unendlich viel mehr. Dass man dabei sein darf, dass einem die Ehre zuteil wird, bei einem Sterbenden dabei sein zu dürfen, in diesem Moment, wo das ganze Leben zusammenfließt. Das ist ein hochkonzentrierter Akt, selbst wenn die Person nicht mehr äußerlich ansprechbar erscheint. Das gibt so vieles wiederum zurück, dass ich sagen muss, ich bin immer reicher beschenkt herausgegangen und wir müssen diese Scheu ablegen und immer denken, oh, das ist eine ganz, ganz schlimme Krankheit. Und also die Krankheit, die ist ja dann noch viel schlimmer. Und wenn ich die Krankheit hätte, also dann ist Feierabend, dann will ich und überhaupt nicht mehr, dann melde ich mich bei Exit an. Von diesem Denken müssen wir unbedingt wegkommen. Es ist immer ein Mensch, es ist immer eine Biografie und es ist ganz, ganz spannend zu erfahren, wo steht diese Person, warum hat sie heute diese Fragen oder diese Weltsicht. Und ich kann Ihnen sagen, es ist ganz oft sind es Verletzungen, Kränkungen sogar aus der Jugendzeit, die dann in Wahrheit während Jahrzehnten zu einer Art Lebensmüdigkeit geführt haben. Und dann, wenn eine Krankheit vielleicht mit 60, 70, 80 kommt, dann haben die Menschen das Gefühl, sie haben keine Kraft, keine Ressource, um damit umzugehen, weil sie Kränkungen und Verletzungen aus frühester Kindheit und Jugendzeit nicht verarbeitet haben und kommen dann vorschnell zu dieser Lebensbilanz, wo es heißt, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, es geht nicht mehr. Jahrzehntelang hat man ihre Lebensmüdigkeit, ihre Verbitterung und auch die fehlenden Möglichkeiten, Dinge zu verarbeiten, aber nicht gesehen. Und von daher muss ich sagen, die Kraft kommt aus der Begegnung, indem man überhaupt sagt, ich bin jetzt für das Gegenüber, für den Menschen da und er für mich oder sie. Und dann eröffnen wir diesen Raum, in dem etwas entstehen darf. Als Seelsorgerin geht man in der Haltung, natürlich, man ist gesendet und man ist wachsam für das, was auch aus der spirituellen, religiösen, transzendenten Welt jetzt sich zeigen will. Und natürlich hat man seine gepflegte Spiritualität und ich nehme den Heiligen Geist mit hinein, die Heilige Geistkraft, die jetzt das zeigen soll, was jetzt dran ist. Und dann sind es Begegnungen und man verliert keine Kraft, sondern man bekommt sie. Und das ist so viel mehr als eine Diagnose oder 5 Diagnosen und auch die technischen Möglichkeiten. Das ist alles gut und unterstützend, vielleicht bestenfalls. Aber es geht um dieses Personale, um die Begegnung und um die Würde vom Augenblick. Was bringt diese Person aus ihrem Leben jetzt mit und was ist jetzt dran, in den Prozess von einer Heilung zu gehen. Das kann körperlich, seelisch, geistig sein, auf den verschiedenen Ebenen. Wir sind eine Einheit, aber man kann manchmal mehr auf der körperlichen, manchmal mehr auf der seelischen und manchmal auf der geistigen Ebene ansetzen. Und darum Die Spiritualität ist eben das, was man mit hineinbringt in eine Begegnung. Und als Kraftquelle aus der Begegnung selber kann man die göttliche Gegenwart im anderen Menschen wahrnehmen. Das ist ja dann auch sehr franziskanisch. Und gleichzeitig tanke ich natürlich auf in der Stille, in der Eucharistiefeier, in der Andacht, in der Feier auch von den Sakramenten, wo mir dann wiederum auch die Zuneigung und Fülle von Gott her geschenkt wird.
Wie hat sich Ihr Leben mit dem Beitritt in den dritten Orden der Franziskaner verändert? Gibt es Verpflichtungen, denen Sie nachkommen müssen?
Der Weg zum Versprechen ist ein eigener Weg, den kann man gehen. Und das ist ein Vorbereitungsjahr, wo man mit einer Gruppe von Menschen unterwegs ist, die sich teilweise auch auf ein Versprechen vorbereiten, das dann verbindlich ist und lebenslang gilt. Also es verändert sich dadurch, dass man eben eine Gruppe hat. Also wir sind natürlich auch in der Pfarrei eingebunden und man hat schon sein Pfarreileben und sein persönliches Glaubensleben. Aber das Neue ist, dass man wirklich eine Gruppe hat. Das ist das, was verändert. Da kommen Menschen zusammen, also wir sind jetzt, es ist eine richtige Bewegung, jetzt hat sich das in anderthalb Jahren rauskristallisiert. Wir sind 15 bis 20 Menschen, auch jüngere Menschen, also ich gehöre nicht mehr ganz dazu, die sich einmal im Monat trifft. Und einerseits gibt es einen religiösen Input aus der franziskanischen Geschichte und andererseits den Austausch. Also man ist mit einer Glaubensgruppe unterwegs und jeder erzählt, was er im Alltag erlebt und wie Gott dort auch geholfen hat oder welche Fragen jetzt einen beschäftigen. Das ist mal eine Veränderung, dass man, das ist einfach die Gefahr des Menschen, er zieht sich zurück in die eigenen vier Wände. Man richtet sich so ein und man hat immer seine gleichen Bezugspersonen und richtet sich auch spirituell, religiös ein. Und es gibt ja auch nie ein Gegenwort. Man hat dann immer das Gleiche und man hält sich dann auf der sicheren Seite. Man denkt, man ist schon ganz gut vorangekommen. Und das redet man sich dann bisweilen auch ein. Und es fehlt auch ein Korrektiv. Ja? Und wenn ich mit diesen an sich mir fremden Menschen zunächst einmal dann einen Weg gehe, die alle ganz woanders stehen, einer ist Buschauffeur und eine ist Altenpflegerin, und jemand anders hat ein Designgeschäft für Möbeleinrichtungen und dann so völlig unterschiedliche Charaktere und Menschen. Und wenn ich dann in dieser Gruppe den Austausch habe und jetzt auch zum Beispiel zu dieser Corona-Krise, wo jeder steht, was er da für Erfahrungen macht, dann weitet sich einfach der Horizont und man stellt plötzlich fest, ups, mit der eigenen Haltung, die man da so sehr überzeugt vielleicht hatte in die eine oder andere Richtung, da gibt es noch Nuancen, da gibt es dazwischen noch viel mehr. Es ist nicht schwarz oder weiß. Und man wird somit auch einerseits ein Stück weit manchmal korrigiert, dass man merkt, oh, ich muss mich da wie neu einordnen. Und andererseits gibt man natürlich auch etwas hinein. Und so stärken wir uns da unterwegs. Also die Glaubensgruppe, eine Gruppe zu haben, das ist sicherlich ein Unterschied, wenn man in den dritten Orden eintritt, von den Franziskanern. Das andere ist, dass man sich ja auch verpflichtet. Also da gibt es einiges, wie die Lebensweise sein sollte oder könnte. Das Wichtigste ist, es ist eine Berufung. Also es muss mehr sein als eine schöne Idee. Ach, ich finde jetzt den ganz nett, dann gehe ich da auch mal hin. Oder da gibt es immer Kaffee und Kuchen, darum gehe ich auch immer hin. Also das reicht nicht, sondern es ist eine Berufung. Und Berufung heißt, ich habe mich auseinandergesetzt und spüre einen Ruf von Gott her, dort dabei zu sein. Und das braucht eben dieses Vorbereitungsjahr und dann nachher geht es weiter. Aber man verpflichtet sich auch vermehrt wieder aus dem Evangelium zu leben und es auch zu lesen. Ja, also es sagt sich ja immer so schön, wir leben immer alle aus dem Evangelium und wer hat mal wirklich die Bibel durchgelesen oder wer hat mal das Markus-Evangelium wirklich wieder die 15 Kapitel wirklich mit denen gelebt. Das ist sicher eine Verpflichtung, die dazu kommt oder die wieder ernster genommen werden müsste. Innere Umkehr, täglich neu, heißt es. Ist heutzutage auch nicht sehr beliebt, weil auch in religiösen Kreisen, also jeder glaubt, er hat die Weisheit schon, also mit Löffeln wenigstens gegessen. Und innere Umkehr heißt auch immer wieder, dass ich mich in Frage stellen lasse mit dem, wie ich die Welt sehe und noch mehr dazu zu lernen von Christus. Also wir sind doch immer wieder sehr schnell im Bewerten, im Polarisieren, im Schwarz-Weiß-Denken, das ist gut und das ist schlecht und das ist so und der ist so. Das ist nicht der Weg Jesu. Der Weg Jesu ist ein anderer. Er schaut wirklich mit Güte und Liebe auf jeden Menschen ohne Urteil. Dieses Beurteilen und Bewerten, das bringt so viel Leid. Auch viele Menschen, die nicht mehr leben wollen, die wollen nicht mehr leben, weil sie sich vergleichen, weil sie das Gefühl haben, sie sind nichts mehr wert. Also da müssen wir weg. Und das geschieht auch in dieser Nachfolge, indem wir innere Umkehr üben. Indem ich sage, okay, ich denke, ich bin die und die und ich glaube das und das. Doch du, Jesus, Heiliger Geist, wie siehst du mich? Schau du mich heute an. Und dann merkt man, wenn man den Weg geht, die Verhärtungen, die da sind. Es sind Verspannungen körperlich bis in die Seele hinein, Verhärtungen, Ängste, die sich manifestiert haben. Und plötzlich stelle ich fest, ja, also so wahnsinnig erlöst, wie ich immer dachte, bin ich gar nicht. Ich bin verspannt, ich bin verhärtet, ich bin rigoros und das muss jeden Tag neu wieder aufgebrochen werden durch den Blick Gottes auf mich, auf uns, durch den persönlichen, personalen Blick Jesu geistig auf mich. Und da kommen die Impulse dann her, wenn man den franziskanischen Weg geht. Es gibt sicher auch noch viele andere gute Wege, aber hier ist diese Verpflichtung da zur täglichen inneren Umkehr. Das hätte eigentlich jeder Christ, sollte das natürlich praktizieren. Aber Fakt ist, dass wir das alleine leider nicht so üben und dass das im Alltag einfach auch vergessen geht. Also mein Leben verändert sich durch die Gruppe und durch die Lebensweise, wie sie in der Ordensregel beschrieben ist, dass ich die beachten darf. Und das ist natürlich besonders schön, wenn dann auch der Ehemann und Partner mitmacht. Mein Mann ist auch in diesem Vorbereitungsjahr. Wir sprechen jetzt seitdem auch viel mehr über den Glauben oder was ist denn eigentlich die Berufung. Also da müssen wir sowieso untereinander viel mehr ins Gespräch kommen. Das haben wir auch verlernt und vergessen. Ich meine, wie oft trifft man sich mit Freundinnen oder man hat irgendwelche Sitzungen und man redet einfach nicht über den inneren Ruf oder wohin es eigentlich gehen soll.
Hatten Sie oder haben Sie immer noch einen geistlichen Begleiter auf Ihrem Glaubensweg?
Das ist eben der Franziskaner Bruder Paul Zahner, wo, glaube ich, auch einigen schon bekannt ist, weil er auch Bücher schreibt und auch forscht zu den Clara-Quellen. Ich habe, seitdem ich, wie gesagt, in der Schweiz bin, Bezug gehabt zu den Franziskanern. Es hat sich so ergeben und ich habe jetzt seit 25 Jahren eigentlich den spirituellen Begleiter. Genau, es war zwischendrin auch mal ein anderer Ordensmann, Bruder. Aber es hat sich jetzt auch in den letzten 10, 15 Jahren hat sich das mit dem Bruder Paul weiterentwickelt. Und es spielt eigentlich gar nicht so eine Rolle, aber man braucht jemanden. Das ist sehr wichtig. Und weil man sich eben in seinen Vorstellungen, das treibt wirklich Blüten, wie man sich da so schön sieht, nicht? Und wie man sich für schon heilig und fortgeschritten in allem erfährt und wie man dann so meint, man ist also ganz, ganz eng verbunden mit Christus. Also da gibt es schon gar nichts mehr zwischen ihm und mir, bis man dann zu so einem Gespräch geht und schön erzählt, was ist gelungen in letzter Zeit und was ist schiefgelaufen. Und dann hört man eben auch einmal wieder ein Korrektiv. Und ich muss sagen, ich kann es jedem nur wünschen, dass er sich eine geistliche Begleitung sucht und dass wir auch füreinander mehr diese Begleitungen sind. Ja, also die, wo im Glauben stehen, dass sie das auch anbieten anderen. Es kommt auch zu kurz. Ich meine, wir bieten ärztliche Hilfe an, wir bieten psychologische Hilfe an und seelsorgliche Hilfe bieten wir nicht an. Das ist falsch. Also dass man da auch wieder mutiger ist und sagt, ich kenne da jemanden, das ist ein guter seelsorglicher Begleiter oder ein gutes Vorbild. Da dürfen wir mutiger sein. Ja.
Wir sind langsam am Ende unseres Interviews, Frau Skracken. Möchten Sie ein Abschlusswort an die Zuhörerschaft richten?
Ja, wenn ich meine Stimme hier erheben darf, dann möchte ich wirklich aufrufen, dass man sich den inneren Dingen neu zuwendet. Der Mensch hat sich insofern von sich selber entfernt, dass er gar nicht mehr in Beziehung mit sich selber steht. Und aus dem Grund nutzt das eben auch nichts aufzurufen, man soll sich wieder mehr Gott zuwenden, weil der Mensch den Draht schon zu sich selber in sich hinein verloren hat. Darum macht das auch keinen Sinn. Man kann das noch 1000 Millionen Mal sagen, du musst mehr wieder an Gott glauben und zur Kirche gehen. Die Menschen verstehen das gar nicht oder können es nicht verstehen und auch nicht annehmen, weil sie gar nicht in Beziehung, in einer echten Beziehung zu sich selber und ihrer Seele und ihrem seelisch-geistigen Universum stehen. Und das ist eben verloren gegangen, indem wir sehr stark nach außen orientiert sind, indem wir uns sehr stark immer ablenken lassen, immer neue Impulse, Werbung, es ist so vieles, was auf uns hineinprasselt, dass man den Draht zu dem seelisch-geistigen, zu sich selber zutiefst verloren hat, während man gleichzeitig behauptet, man wäre wahnsinnig autonom und individuell. Und darum ist mein Aufruf, ins Gespräch zu kommen über die inneren Dinge. Andere Menschen, egal wen, den man trifft, fragen, wie geht's? Und danach gleich hinterher, wie geht es wirklich? Wir haben gar keine Sprache mehr dafür. Wir sagen, ja, es geht, es muss gehen, ja, und es geht, es war gut. Und dann sind wir schon wieder bei der Arbeit am Reden oder so. Nein, jemanden anschauen und sagen, und sag doch mal, wie geht es dir eigentlich wirklich? Und dann auch mal darauf zu achten, was dann kommt und nicht vorschnell das Thema zu wechseln. Hinhören und die inneren Dinge wieder neu in den Blick nehmen und zur Sprache bringen. Ängste. Man glaubt das ja gar nicht, auch wie viele Christen ganz furchtbare Ängste haben, vor allem möglichen. Wir müssen uns austauschen, wovor fürchtest du dich? Und erst wenn wir das gehört haben, kann man dann wieder das Wort hineinsprechen, fürchte dich nicht. Und das ist mein Aufruf, sich der inneren Realität zuzuwenden, nachfragen, wie geht es dir wirklich, einander zuzuhören und dann auch einzuladen oder dran zu bleiben und dann, wenn man die Person wieder trifft, nachzuhaken, was ist aus dem geworden. Der Mensch wird krank, wenn er niemanden hat, der sich für seine Biografie interessiert. Das ist das wahre Leiden. Da kann fast keine Institution und so helfen, sondern es muss über dieses Persönliche einfach gehen. Und dann erfahren wir von den Verletzungen und von den Blockaden zu sich selbst und auch zu Gott. Und dann kann die Heilung erst geschehen.
Herzlichen Dank, Frau Skracken, für das spannende, interessante Interview und auch Ihre stärkenden Worte und Gedanken. Und ich wünsche Ihnen, der ganzen Familie und auch Ihrer franziskanischen Gruppe und der ganzen Gemeinschaft einfach reicher Gottessegen und mögen der heilige Franziskus und die heilige Clara, treue Fürsprecher, bei unserem Herrn sein für Ihre Anliegen und einfach die Anliegen der ganzen Gemeinschaft. Herzlichen Dank und Gottes Segen.
Ich bedanke mich ebenfalls ganz herzlich und wenn Rückfragen oder etwas auftaucht, stehe ich auch gerne zur Verfügung. Auf Wiederhören, Frau Marti und alle Zuhörenden.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, dass Sie jetzt in der Sendung mit Sabine Skracken einen erbauenden Moment hatten und Sie sich jetzt auch so richtig gestärkt fühlen durch die franziskanische Spiritualität. Und ich wünsche Ihnen von Herzen weiterhin viel Freude mit dem Programm von Radio Gloria. Und ich verabschiede mich, die Andrea Marti, von Ihnen allen und wünsche Ihnen gute Gesundheit und bleiben Sie gesund. Auf Wiederhören!